Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Viele Verflechtungen, viele Einblicke hat die Kuratorin der Bauhaus-Inspirationsschau angekündigt. Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat die einzelnen Kapitel dieser Ausstellung aufgeklappt und sie sich genau angesehen. Was steht am Anfang? Womit werden die Besucher empfangen?
Also ich muss erst mal sagen, ich war ganz froh, dass Frau von Osten eben das mit den Untoten erwähnt hat, weil ich habe das nämlich in der Ausstellung nicht verstanden. Und ich dachte mir, da steht man so plötzlich vor Fotos so aus den 80er Jahren. Das habe ich überhaupt nicht verstanden an dem Ort. Aber jetzt verstehe ich es und das geht einem in dieser Ausstellung ganz, ganz oft so. Man braucht irgendeine Erklärung von draußen, um zu verstehen, worum es drinnen eigentlich geht. Man kommt rein in das Haus der Kultur in der Welt und steht erst mal vor zwei riesigen weißen Wänden, durch die man durchgehen muss. Dann kommt man in den ersten Raum der Ausstellung, wo es so mit ganz vielen Farben blitzt und Lichter rumfliegen. Und man sieht dann hinten eine große Installation von Nam June Paik und erkennt dann eben auch, oh, da sind so Fotografien aus den Black Bow Mountains. Und da fängt sozusagen diese ganze Angelegenheit an, schon mal mit Amerika und dieser Rezeption von den Studierenden. Muss dann wieder durchs Foyer oder durch das Restfoyer, besser gesagt, durchgehen in den großen einen Ausstellungssaal, in dem dann die ganze Angelegenheit stattfindet. Wie wandert die Pädagogik? Idee, wie wandert die ästhetische Idee des Bauhauses einmal um die Welt, also wirklich bis Japan, bis Indien, bis in die Kunstschulen dort. Und dann gibt es den dritten Raum, den muss man richtig suchen eigentlich. Der ist nämlich so ganz tief verborgen im Haus drin. Das ist dann der richtig knallharte Bauhausraum. Da ist nämlich dann auch der eigentliche Beginn der Ausstellung, nämlich das Manifest von Walter Gropius von 1919 hängt dort mit dieser gotischen Kathedrale. Und dort wird dann gezeigt, was ist das Bauhaus als Würdeobjekt, das dann eben bis nach Bengalen gewirkt hat, also bis zu Tagore oder bis nach Japan, in einem ganz weißen Raum mit weißem Oberlicht, ganz kühl und ganz nüchtern. Das ist alleine schon von den vier Ausstellungen, die man dort sehen kann, sehr, sehr interessant.
Interessant, aber um nochmal auf das Verstehen zurückzukommen, gibt es jetzt zu viel oder zu wenig zu lesen, um alles zu verstehen?
Es gibt sehr wenig zu lesen. Also an den Wänden gibt es jeweils eine kurze Erklärungstafel, die von jemandem geschrieben ist, der nicht übermäßig viel Energie investiert hat in Verständlichkeit. Was sehr, sehr gut ist, es gibt ein kleines schwarzes Heft. Dieses kleine schwarze Heft kann man die ganze Zeit durch die Ausstellung tragen und man braucht es auch ganz, ganz dringend, um zu verstehen, wie dieses dichte Netzwerk aus verschiedenen Beziehungen, die einmal um die ganze Welt gegangen sind und wo eben nicht nur die Leute nach Deutschland geguckt haben oder die Deutschen dann nach, sagen wir, Brasilien geguckt haben, sondern die Brasilianer haben dann eben auch nach Japan geguckt oder nach Indien geguckt. Und es ist ein ganz dichtes Netzwerk, um das zu verstehen. Dazu braucht man einfach eine gewisse kurze Einführung, die ist in diesem Heftchen tatsächlich zu finden. Ansonsten kann ich übrigens nur empfehlen, so absurd es klingt, die neueste Auflage des Buches von Magdalena Droste über das Bauhaus im Taschenverlag, gerade erschienen, quietscht noch sozusagen, erweitert und so weiter. Und da hat man wenigstens mal die Grundlage, die wird eigentlich nämlich in dieser Ausstellung überhaupt nicht geliefert.
Und wenn man aber dieses schwarze Heft in der Hand hat, wird dann der Grundgedanke der Verflechtung nachvollziehbar oder ist die Umsetzung mit viel Licht und dem Manifest zwar eindrucksvoll, aber trotzdem letztlich diffus?
Man muss sich eigentlich die Zeit nehmen einfach und dann wird es nachvollziehbar. Dann wird zum Beispiel auch ganz toll deutlich so eine Installation von zwei Modellen von Yeo Ming Pai und von Walter Gropius, die beide jeweils Universitäten in China geplant haben. Einmal kurz vor der Revolution, einmal kurz nach der Revolution 1949. Und diese Universitäten sind ganz erstaunlich, weil Gropius hat eine Universität im chinesischen Stil geplant. Mit Pavillons und kleinen Gängen und hübschen Gärten und sehr locker komponiert. Während Pei hat eine Universität geplant wie einen amerikanischen Campus. Mit lauter Klostergärten, die abgeschlossen sind nach außen, so kleine Bildungsburgen, wenn man so will. Das Lustige ist, wenn man sich dann dieses schwarze Heftchen nimmt, da steht wieder ganz klassisch eurozentrisch gedacht drin, naja, Pei hätte eben von Gropius gelernt und hätte dort diese freie Komposition angewandt. Nein, es ist genau andersrum. Gropius hat von Pei gelernt, wie man frei komponiert. Im Raum und Pei hat gleichzeitig eine amerikanische Universität nach China transferieren wollen. Also diese ganze Frage, was ist eigentlich genuin weit weg und was ist europäisch, was ist eigentlich Bauhaus, was ist Bauhausrezeption, die wird da ständig gestellt und man steht ununterbrochen vor so Fragezeichen. Insofern ist das wirklich eine ganz gelungene Ausstellung, weil man nämlich keine Antworten bekommt.
Aber wenn sich jetzt ein Fehler offenbart hat, der darauf hindeutet, dass der eurozentristische Blick doch erhalten ist, hat dann die Ausstellung nicht wiederum verfehlt, was ihr Ziel war?
Der eurozentrische Blick gehört ja mit dazu. Und wenn man sich die brasilianischen Kunstschulreformen oder die Kunstschulreformen in Ahmedabad anguckt, die von den Amerikanern Charles and Ray Eames angestoßen wurden, nach dem Vorbild des Bauhauses, also da entwickeln sich eben diese echt über Tausende von Kilometern laufenden Beziehungen und Netzwerke, die irgendwie immer das Bauhaus hinten so als Folie haben, was Frau Verosten vorhin auch sagte. Das Bauhaus diente so als eine Art Reflexionsrahmen ganz oft. Aber die haben was ganz Eigenes gemacht. Die haben sich dann eben mexikanische Volkskunst angeguckt oder nordbrasilianische Kunst und haben die integriert in den Kanon dessen, was ist schick und was ist modern.
Und die Bauhäusler selbst?
Die Bauhäusler selber waren da teilweise ganz empört drüber. Max Bill beispielsweise kam nach Brasilien und teilte den Brasilianern erstmal mit, also das könnte hier überhaupt nicht als moderne akzeptiert werden, weil das wäre ja voll Kunst. Woraufhin die Brasilianer gesagt haben, was bist du eigentlich für ein Europäer, uns zu erzählen, was hier Moderne sein soll. Das ist unsere Moderne, nicht deine.
Aber was haben denn die Europäer, also die Weimarer, Dessauer, aus anderen Ländern wiederum selber mitgenommen?
Da ist doch sehr viel, wenn man so will, Ethnologie zu sehen in dem Sinne. Auch logisch, man ist damals übrigens sehr viel in ethnologische Museen auch gegangen, um sich die Sachen anzugucken. Und gerade Annie Albers, die haben sich die Stoffe der Indianer angeguckt und haben diese Stoffe kopiert, was man heute ja eigentlich gar nicht mehr darf. Oder sie haben auch neue Formen daraus entwickelt, neue Webmaterialien, neue Webtechniken. Das wird da wunderschön gezeigt, wie es da immer wieder so eine gegenseitige Beeinflussung gab. Dann haben sich wieder meistens weiße Vertreter von Indios diese Bauhaussachen angeguckt und damit die eigenen Sachen modernisieren wollen. Es gibt so eine Ping-Pong-Bewegung. Und das ist eigentlich das Tolle, dass das in der Ausstellung richtig deutlich wird. Es gibt eigentlich nur eine ganz, ganz große Lücke, die erstaunlich ist. Das ist nämlich Hannes Meyer. Der wird zwar ausführlich dargestellt, aber so mit dem ganzen Pathos, ja, das ist der Moderne, der in die Sowjetunion gegangen ist und dort endlich mal richtig loslegen konnte mit Moderne.
Wie Frau von Osten gesagt hat.
Wie Frau von Osten gesagt hat. Was völlig untergeht da drin ist, dass seine Moderne in der Sowjetunion dazu diente, eine ganze soziale Klasse, nämlich die Bauernschaft, zwangs zu urbanisieren. Das heißt, da ging es schlichtweg um Unterdrückungsmaßnahmen über die Moderne. Ist vielleicht auch bei einer anderen Ausstellung wichtiger. Bei der hier lernt man wirklich was über Verflechtungen und über Formen, die über Tausende von Kilometern wandern können. Sehr spannend.
Nikolaus Bernau, er hat sich das Bauhaus-Jubiläums-Großprojekt in Berlin, Bauhaus Imaginista, im Haus der Kulturen der Welt angesehen. Es läuft bis zum 10. Juni.